Vor vielen Jahren habe ich ein beeindruckendes Buch gelesen. Es geht um ein kleines Mädchen und eine Krankheit, die die Welt verändert hat. Kein Engel an meiner Seite ist der Titel des Buches, das jetzt nur noch in Antiquariaten oder gebraucht online erhältlich ist. Aber immerhin. Ich habe es danach noch einmal und jetzt bei der Recherche ein drittes Mal gelesen. Und obwohl inzwischen mehrere Jahrzehnte vergangen sind, bin ich sofort wieder hineingetaucht in diese traurige Geschichte der Medizin, die beispielhaft für so viele Schicksale ist. Über den Bildschirm flimmert die Serie, die alle sehen wollen. Der heiße Scheiß des Jahres 1975, wenn man so will. Der rote Gran Torino rast über den Schotter, wirbelt Staubwolken hoch. Starsky gibt Vollgas. Hutch sitzt entspannt neben ihm. Die Finger tippen lässig eine Melodie auf dem Autodach. Sein Nacken schwitzt in der prallen kalifornischen Hitze. Quietschende Reifen, der gequälte Motor verstummt. Dann steigen sie aus. Die Sonne hängt tief über Bay City, schwer und müde wie ein abgenutzter Scheinwerfer. Hitze flimmert über dem zerbeulten Wellblechdach des Schrottplatzes. Und irgendwo hinter einem Stapel alter Kühlergitter kläfft ein Hund, der klingt, als habe er schon zu viele Cops gesehen. Starsky schiebt die Sonnenbrille in die Haare und kneift die Augen zusammen. Alte Kotflügel, umgekippte Ölfässer, ein aufgeschnittener Bus ohne Räder. Und mittendrin ein Kerl im schmutzigen Unterhemd, der ein Stück Metall mit der Ruhe eines Mannes schweißt, der glaubt, niemand wolle heute noch was von ihm. »Was meinst du?« fragt Starsky und lässt den Blick nicht von dem Mann. Sein Partner reibt sich nachdenklich den Nacken, kaut auf einem Streichholz wie andere auf Erinnerungen. »Wenn es nicht ist«, sagt Hutch ruhig, »dann macht er wenigstens einen guten Eindruck.« »Komm«, sagt Starsky, während er auf das geöffnete Werkstatttor zugeht, bevor er sich selbst zusammenschweißt. Der Mann sieht sie kommen. Er steht auf, wirft den Schweißbrenner achtlos zur Seite und reibt sich die Hände an einem Lappen ab, der eher nach Motoröl als nach Textil aussieht. Die beiden Detectives bleiben keine zwei Schritte vor ihm stehen. »Der Laden ist zu«, knurrt der Mann. »Könnt ihr beide keine Schilder lesen?« Hutch zieht seinen Ausweis mit einem leichten Schnippen aus der Jacke und hält ihn dem Mann vors Gesicht, als wäre er ein Parkschein, der schon abgelaufen ist. »Wir sind nicht zum Schilderlesen hier.« Starsky geht ein paar Schritte zur Seite, lässt die Hand über das Dach eines verbeulten Chargers gleiten, der im Abendlicht aussieht wie ein verblasster Traum von Geschwindigkeit. »Wem gehört der 68er da hinten?« fragt er, ohne sich umzudrehen. »Kunde«, kommt es wie aus der Pistole geschossen. »Hat gesagt, er holt ihn gestern. Gestern war vorgestern.« Starsky dreht sich wieder um und grinst schmal. »Tja, das war, bevor jemand ihn als Fluchtwagen benutzt hat.« Er lehnt sich leicht gegen die Motorhaube. »Ziemlich flott für einen Schrotthaufen.« Hutch tritt einen leeren Kanister zur Seite. Der rollt ein Stück, klappert gegen ein Reifenpaar und bleibt liegen wie ein Mahnmal aus Aluminium. »Wir wissen, dass dein Bruder die Karre abgestellt hat«, sagt er, ruhig wie jemand, der das Drehbuch schon kennt. »Also entweder du redest mit uns oder der Staatsanwalt redet mit dir.« Der Mann saugt die Luft durch die Zähne ein, als wolle er etwas sagen, das ihm auf der Zunge wehtut. »Ich rede nur mit Leuten, die mir was anbieten.« Starsky blinzelt in die Sonne, als müsste er nachdenken, ob sie noch da ist. Dann nickt er langsam, mit dieser Art Ironie, die klackert, wie eine Münze auf Blech. »Zwei Sachen hätte ich da«, sagt er. »Kaffee oder Knast?« Es wird still. Ein Windstoß wirft ein paar Papierfetzen über den Hof. Der Mann sieht von einem zum anderen, als hätte er gehofft, Es käme noch jemand Drittes. Ich nehme den Kaffee, murmelt er schließlich, aber mit Donuts. Hutch klopft ihm auf die Schulter, fast freundlich, aber nur fast. Nur wenn du schnell redest, sagt er. Und irgendwo im Hintergrund bellt der Hund wieder, als würde er etwas ahnen. 13 Jahre später. Der Tod des Mädchens war absehbar, aber kommt doch vollkommen überraschend. Ihre Mutter fragt noch, hast du Angst? Nein, sagt Ari und stirbt nur wenige Minuten später. Willkommen zu Geschichten der Medizin, dem Podcast über medizinische Schicksale, historische Wendepunkte und spektakuläre Fälle. Ich bin Kerstin, Ärztin und Erzählerin. Lasst uns gemeinsam auf eine Reise gehen, durch Seuchen, Entdeckungen und dramatische Diagnosen. Mal weltbewegend, mal ganz persönlich. Immer medizinisch. Immer spannend. Kein Kindergarten für Ariel. Es wird alles gut, sagt Elizabeth Glaser. Aber die Furcht in den Augen ihres Mannes bleibt. Kein Wunder. Im 7. Monat sollte ihr Baby noch nicht auf die Welt kommen. Aber da sind diese Blutungen. Sie kamen vollkommen überraschend. Nun ist sie an Apparate angeschlossen und hört das hastige Piepsen des CTGs, die Herztöne ihres ungeborenen Kindes. Eigentlich beruhigend, wenn da nicht dieses Problem mit der Plazenta wäre. Sie ist über den Gebärmutterhals gewachsen. Plazenta previa nennt man das. Und wenn die Blutungen nicht aufhören, dann müssen sie das Kind holen. Viel zu früh. Aber sie haben Glück. Die Blutungen stoppen. Nach 6 Tagen kann Elizabeth das Krankenhaus verlassen und zu Hause auf die Geburt warten. Blicken wir wieder zurück in das Jahr 1975. Los Angeles. Ein Tag, wie er besser kaum sein könnte. 26 Grad, der Himmel weit und wolkenlos. Die Luft trocken, warm, aber nicht drückend. Eine leichte Brise weht vom Ozean herüber und von irgendwoher riecht es nach frisch gemähtem Rasen, Chlor und warmem Beton. Es ist einer dieser kalifornischen Tage, an denen alles möglich scheint. Ein Song, ein Film, ein Leben. Auf dem Sunset Boulevard rollen Cadillacs, Dodge Darts und verbeulte Ford LTDs im Schritttempo dahin. Der Asphalt schimmert, als wäre er flüssig, doch niemand hastet. Die Fenster sind heruntergekurbelt, Ellenbogen auf Türrahmen und aus den Radios dringt der typische Sound der 70er. Eingängiger Pop, erste Disco-Elemente, melodischer Softrock. Die Musik ist tanzbar, sonnendurchflutet mit einem Hauch Melancholie. Es ist die Ära der FM-Radios, der lässigen Ohrwürmer, des perfekten Klangs für einen endlosen Sommer. Auf den Bürgersteigen Männer in offenen Hemden, Goldkettchen, Schlaghosen, Frauen mit weit ausgeschnittenen Shirts, Plateauschuhen, Sonnenbrillen mit braunem Farbverlauf. Es ist die Zeit der Polyesterhemden mit Palmenmuster, der weißen Gürtel, langen Krägen und Dauerwellen. Im Fernsehen laufen die Serien, die das Land kennt wie die Nationalhymne. Kojak mit dem Lolli, Columbo, zerknittert und schlauer als alle Täter. Sie haben etwas gemeinsam, die Ermittler dieser Zeit. Es sind Charakterköpfe und sie gehen noch allein auf Verbrecherjagd. Mit Mantel, Spruch und Dienstmarke. Gerald Ford ist Präsident. Die Watergate-Nachwehen liegen noch in der Luft. In Los Angeles aber dreht sich alles um Glanz und Bewegung. Es ist eine Stadt im Rausch, vom Film, vom Tempo, von sich selbst. Die Wirtschaft schwankt. Vietnam ist gerade vorbei, aber am Strand von Venice tanzen die Leute, als sei alles wieder möglich. Und irgendwo zwischen Beverly Boulevard und Santa Monica beginnt an diesem Tag eine Geschichte, die kein Happy End kennt. Die 27-jährige Grundschullehrerin Elizabeth will alles, nur keinen Mann in ihrem Leben, als sie an einer Ampel gelangweilt in das Auto neben ihr schaut. Da sitzt ein Mann, beide lächeln und der Rest ist Geschichte. Es ist Liebe auf den sprichwörtlichen ersten Blick. Paul heißt er und Elizabeth ist hin und weg von seinem Look, seinem Charme und seinem Humor. Aber auch von seiner Ernsthaftigkeit, die sie später kennenlernt. Nur seinen Beruf findet sie nicht so toll. Schauspieler. Das klingt in L.A. wie ein Surfer auf Hawaii. Romantisch in der Vorstellung, arbeitslos in der Realität, denkt sie. Wie Träume, die sich nicht erfüllen. Wie Vorsprechen, Absagen, Komparsenrollen. In Los Angeles ist Schauspieler kein Beruf, es ist ein Zustand. Einer, den man sich leisten können muss. Aber Paul ist so charmant und wenn er lacht, dann mit den Augen. Elizabeth verfällt ihm schneller, als Eis in der kalifornischen Sonne schmilzt. Und so lässt sie sich ein, gegen ihre Regeln, gegen ihre Vernunft. Weil es sich richtig anfühlt, weil sein Blick etwas in ihr berührt, das sie fast vergessen hat. Ein Traum beginnt, die große Liebe. Aber er soll tragisch enden. Nur können beide das nicht ahnen, während sie händchenhaltend einer vermeintlich wunderbaren Zukunft entgegensehen. Doch zunächst sind Elizabeth und Paul nicht nur mit Liebesschwüren, sondern mit den profanen Herausforderungen der Existenzgründung beschäftigt. Sie teilt sich ihr Leben zwischen der Lehrertätigkeit in einer Privatschule, dem ehrenamtlichen Engagement in einem Beratungszentrum und ihrem neuen Lebensgefährten auf. Paul versucht sich als seriöser Schauspieler am Theater, nicht einfach im oberflächlichen Umfeld zwischen Strand und den Hollywood Hills. Aber auch Menschen mit ernstzunehmenden Ambitionen müssen essen und ihre Miete zahlen. Also nimmt er im selben Jahr die Rolle eines Cops in einer ironisierenden Polizeiserie an. Die Geburtsstunde von Starsky und Hutch. Zwei Cops, zwei Jacken, ein Gran Torino. Sie prügeln sich durch Hinterhöfe, liefern sich Verfolgungsjagden über Parkplätze und werfen sich im Vorbeigehen flapsige Sprüche zu. Die sitzen wie Seitenhiebe. Sie denken schnell, reden schneller und keiner weiß, wie sie sich die Haare so hinföhnen, dass sie trotz Verfolgungsjagd halten, genauso wie die Sonnenbrillen. Paul Glaser verkörpert Starsky, den charmanten, impulsiven, leicht aufbrausenden Part des Ermittlerduos, mit Lederjacke, Lockenkopf und einem Blick, der mehr sagt als drei Dialogzeilen. Während David Soul den kühlen, rationalen Hutch spielt, bringt Paul Glaser genau das in die Rolle, was ihn auch im echten Leben auszeichnet. Energie, Humor, eine Prise Trotz und diese schwer zu greifende Mischung aus Schelm und Melancholie. Die Serie schlägt ein wie eine Bombe und wird über Nacht zum Straßenfeger. Für Elizabeth ist es eine ungewohnte Wendung. Sie, die den lauten Glanz Hollywoods eher meidet, sieht ihren Partner nun auf Bildschirmen in ganz Amerika. Plötzlich rennen Autogrammkarten wedelnde Fans hinter ihnen her. Nicht einfach für die eher ernsthafte Lehrerin, die sich eigentlich einen Professor, Arzt oder Juristen als Ehemann vorgestellt hat. Und sie ist schon gar nicht auf die Aufmerksamkeit vorbereitet, die auch ihr zuteilkommt, als die Serie zum Welterfolg und in 67 Ländern ausgestrahlt wird. selbstverständlich auch in Deutschland. Paul Glaser ist ein Weltstar und Elizabeth die Frau an seiner Seite. 1979 wird die Serie eingestellt und gibt dem Paar Zeit und Raum für berufliche Ambitionen jenseits der vertrauten Pfade. Elizabeth richtet das Kindermuseum in Los Angeles ein und Paul versucht sich ab 1980 vornehmlich als Regisseur und macht Elizabeth einen Heiratsantrag. Sie heiraten am folgenden Tag und erwarten 3 Monate später ihr erstes Kind. Ariel kommt per Kaiserschnitt zur Welt. 3,5 Wochen zu früh. 2320 Gramm leicht und ist ein kleiner Engel. Elizabeth und Paul verlieben sich in der ersten Sekunde. Aber dann sagt einer der Ärzte, dass etwas nicht stimme. Elizabeth blutet. Und es sind nicht nur ein paar Tropfen, sondern es schießt fast aus dem Geburtskanal heraus. Die Ärzte bekommen die Blutung nicht unter Kontrolle. Der Zustand wird immer ernster. Es fallen Worte, die Elizabeth nicht hören will. Lebensbedrohlich. Gebärmutterentfernung. Ihr wird eine Sauerstoffmaske aufgesetzt und sie bekommt Bluttransfusionen. Nichts hilft und da greifen die Ärzte zu einer Maßnahme, die uralt und selten angewandt wird. Sie stopfen Watte in Elizabeths Geburtskanal. Endlich kommt die Blutung zum Stillstand. Inzwischen hat sie über 3,5 Liter Bluttransfusionen erhalten. Ihr Allgemeinzustand stabilisiert sich. Endlich kann sie das tun, was wir heutzutage Bonding nennen. Ihre Tochter im Arm halten, tiefe, dankbare Blicke mit ihrem Ehemann austauschen und einen Tag später das erste Mal ihre kleine Ariel stillen. Ein ganz besonderer, ein so inniger Moment. Der erste von so vielen. Elizabeth und Paul tragen ihre Ariel auf Händen und staunen über jeden Entwicklungsschritt. Schon bald wird Ariel überall nur noch Ari genannt. Sie malen, rennen, spielen und lachen mit ihr und begleiten sie zu ihrem ersten Kindergartentag im Alter von 2 Jahren. Die Familie wohnt inzwischen in einem geräumigen, mediterranen Haus in Santa Monica und oft wehen die fröhlichen Stimmen von Ari und ihren neu gewonnenen Freunden aus dem Garten in die große Küche. Elizabeth und Paul genießen ihr Familienleben in vollen Zügen und das Glück scheint vollkommen, als Elizabeth nach einer Fehlgeburt das nächste Kind erwartet. Einen Jungen. Dieses Mal ohne Komplikationen und Ängste während der Schwangerschaft. Daher spricht auch nichts gegen eine vaginale Entbindung. Und so erblickt 3,5 Jahre nach Ari ihr kleiner Bruder Jake das Licht der Welt. Die vierköpfige Familie wächst zusammen, die Abläufe spielen sich ein. Jake wächst und gedeiht und Paul erhält einen großen Auftrag. Er soll bei 3 Folgen der Serie Miami Vice Regie führen. Alles entwickelt sich wunderbar, so wie es sich alle Eltern wünschen. Bis die 4-jährige Ari plötzlich Magenschmerzen und Krämpfe bekommt. Ausgerechnet während die Familie wegen Pauls Regiearbeit vorübergehend in ein Ferienhaus in Miami gezogen ist. Die Ärzte vermuten einen Infekt, den Ari sich wohl bei einer Reise zu ihren Großeltern in Puerto Rico zugezogen haben wird. Sie bleiben sogar bei dieser Annahme, als Aris Blutwerte auffällig werden. Ihr Hämatokrit ist zu niedrig. Der Hämatokrit ist ein indirekter Hinweis für die Anzahl der roten Blutkörperchen. Ist er zu niedrig, kann eine Anämie dahinter stecken, eine Blutarmut. Dazu passt auch, dass Ari kalkweiße Lippen bekommt und nach einem halben Kindergartentag erschöpft und müde ist. Es kommt einfach nicht mehr genug Sauerstoff in ihren Zellen an, weil die roten Blutkörperchen, also die Transportvehikel für Sauerstoff, fehlen. Das ist, als ob man einem Ofen den Strom abdrehen würde. Er ginge einfach aus. Ari wird in das örtliche Krankenhaus eingewiesen. Der Hämatokritwert ist bedrohlich niedrig. Sie benötigt eine Bluttransfusion. Elizabeth muss das alles alleine durchstehen, weil Paul am Drehort bleiben muss. Bei einem täglichen Budget von bis zu $50,000 kann er nicht die Dreharbeiten unterbrechen. Sie macht sich große Sorgen um Ari, aber wenigstens muss sie keine Angst wegen der Bluttransfusion haben. Seit kurzem werden die Blutkonserven auf diese neue Krankheit AIDS getestet. Langsam erholt sich Ari, aber sie wird nicht ganz gesund. Schwäche und Durchfälle bleiben. Nach 2 Wochen kann sie immerhin die Klinik verlassen. Die Familie kehrt nach Kalifornien zurück. Dort versuchen andere Ärztinnen und Ärzte monatelang, Aris Symptomen auf die Spur zu kommen. Immer wieder muss das kleine Mädchen Blutentnahmen über sich ergehen lassen, obwohl sie panische Angst davor hat. Elizabeth hält dann ihre kreischende Tochter in den Armen, während sich eine Ampulle nach der anderen mit ihrem Blut füllt. Krankheiten wie Leukämie und Autoimmunkrankheiten werden ausgeschlossen. Eine Darmspiegelung bringt keine Klärung. 6 Monate nach den ersten Symptomen wollen die Ärzte einen Test auf HIV durchführen. Elizabeth erstarrt, aber sie denkt sich, Leukämie war es nicht, Autoimmunkrankheiten waren es nicht, dann wird es auch kein AIDS sein. Außerdem begannen die Symptome ja vor Aris Bluttransfusion. Wo sollte sie sich also mit AIDS angesteckt haben können? Paul ist aufgebracht. Er hält die Untersuchung für unnötig und beschwert sich bei den behandelnden Ärzten. Aber schließlich willigt er doch ein. Einen Tag nach der Blutentnahme kommt ein Anruf. Der Test müsse wiederholt werden. Es gäbe Auffälligkeiten. In 2 Tagen könne man Genaueres sagen. Habt ihr schon einmal auf ein wichtiges medizinisches Testergebnis gewartet? Habt ihr verhandelt mit Gott oder einer anderen Instanz? Wenn es gut geht, dann werde ich nie wieder an dir zweifeln. Oder dann werde ich ab jetzt jeden Tag so leben, als ob es mein letzter wäre. Dann werde ich mich nie wieder über Kleinigkeiten aufregen. Und nun stellt euch vor, es ginge um euer Kind. Alle Ängste, mal 1000. Alle Horrorvorstellungen, 1000-fach. Die Hilflosigkeit, unendlich. So fühlen sich Elizabeth und Paul Glaser in diesen 2 Tagen. Und dann kommt der Anruf, den beide herbeigesehnt und gleichzeitig so gefürchtet haben. Ari leide an AIDS, dieser furchtbaren, weil in den 80er Jahren noch stigmatisierten und tödlichen Krankheit. Aber wie? Wo? Wann? Wodurch? Elizabeth kann nur noch schreien. Ihre Tochter wird sterben. Ein unerträglicher Gedanke. Sie schließt sich ins Badezimmer ein und schreit die Wände an, bis Paul kommt und ihr sagt, dass sie stark für die Kinder sein müsse. Sofort. Jetzt. Rückblickend nennt Elizabeth diesen Zustand absichtlich schizophren. Tatsächlich handelt es sich um eine Form der Dissoziation. Sie trennt ihr inneres Erleben, Angst, Verzweiflung, Hilflosigkeit, bewusst von ihrem äußeren Verhalten, um für ihre Kinder stark zu wirken. Ein psychischer Schutzmechanismus, um in einer Situation zu überleben, die eigentlich unerträglich ist. Aber es soll noch schlimmer kommen. In den nächsten Tagen wird klar, auch Elizabeth selbst und ihr kleiner Sohn Jake sind infiziert. Die Ärzte, allen voran Dr. Richard Steam, ein Kinderimmunologe, erklären den benommenen Eltern, dass in den Anfangsjahren der AIDS-Epidemie noch viele infizierte Blutkonserven verwendet wurden. Auch im Cedars-Sinai Hospital, der Klinik, in der Ari geboren wurde. Sie nehmen an, dass Elizabeth nach der komplizierten Geburt durch die Bluttransfusionen, Ari danach durch Muttermilch und Jake Jahre später im Mutterleib infiziert wurden. Elizabeth kann es nicht fassen, denn nur 3 Wochen nach Aris Geburt hatte sie selbst das erste Mal von dieser neuen Krankheit AIDS gehört die auch über Bluttransfusionen übertragen werden könne. Ihr Hausarzt wiegelte damals alles ab. Mit AIDS werden sie nie etwas zu tun haben. Aber nun hat sie ganz viel damit zu tun. Und die neue Realität beginnt am gleichen Tag. Die Ärzte geben Ari Antikörper, um ihr Immunsystem zu stützen. Und man müsse sie aus dem Kindergarten nehmen. Es sei denn, der Kindergarten stimme Aris Anwesenheit explizit zu. Und jetzt wird es Zeit, einen Blick auf AIDS in den 80ern zu werfen. AIDS, das Acquired Immune Deficiency Syndrome, also das erworbene Immunschwächesyndrom, wird erstmals 1981 öffentlich benannt. In den USA berichten die Centers for Disease Control im Juni desselben Jahres von 5 mysteriösen Fällen bei jungen, zuvor gesunden Männern in Los Angeles. Alle 5 sind homosexuell. Alle 5 leiden an einer seltenen Form von Lungenentzündung. 2 sterben kurz darauf. Was zunächst als medizinisches Rätsel beginnt, entwickelt sich rasant zu einer globalen Gesundheitskrise und zu einem sozialen Stigma. In den Jahren danach greift das HIV-Virus, das AIDS verursacht, unbemerkt um sich. Unter homosexuellen Männern, unter Blutern, unter Drogenabhängigen, später auch in der Heterobevölkerung und unter Empfängern von Blutprodukten. Wie Bluterkranke und Elizabeth. In den 80ern bedeutet eine AIDS-Diagnose fast immer ein Todesurteil. Es gibt keine Therapie, kein Medikament, keine Hoffnung. Wer sich infiziert hat, stirbt, früher oder später. Und oft qualvoll. Noch schlimmer, wer an AIDS erkrankt ist, leidet nicht nur körperlich, sondern wird auch verachtet. Die Krankheit gilt als schmutzig, anrüchig, selbstverschuldet. Patienten werden isoliert, Kinder dürfen plötzlich nicht mehr zur Schule gehen, Ärzte verweigern die Behandlung, Pflegepersonal weigert sich, Betten von AIDS-Kranken zu machen. AIDS, das ist in den 80ern nicht nur ein medizinischer Albtraum. Es ist ein gesellschaftliches Brandmal. In einem Klima der Angst werden Betroffene wie Aussätzige behandelt. Das ganze Ausmaß dieser Stigmatisierung wird vielen erst bewusst, als Rock Hudson, der amerikanische Filmstar und Frauenschwarm, 1985 öffentlich macht, dass er an AIDS leidet. Hudson ist schwul. Aber das weiß bis dahin kaum jemand. In der Welt der Studios, der Talkshows und der Werbeverträge ist seine Homosexualität jahrzehntelang ein streng gehütetes Geheimnis. Denn auch das gehört zur Wahrheit dieser Zeit. Homosexualität ist gesellschaftlich geächtet, in vielen Bundesstaaten sogar noch strafbar. Wer sich outet, riskiert Karriere, Lebensgrundlage und Freundschaften. Als Rock Hudsons Gesicht auf den Titelseiten erscheint, eingefallen, erschöpft, gezeichnet von der Krankheit, bekommt AIDS ein prominentes Gesicht. Zum ersten Mal. Und mit ihm wird auch ein anderes Tabu sichtbar. Das jahrzehntelange Schweigen über die sexuelle Identität von Schauspielern, Politikern, Künstlern. Hudsons Tod rüttelt die Öffentlichkeit wach. Doch das Mitleid kommt spät. Und es kommt nicht allen zugute. Für Familien wie die Glazers ist diese gesellschaftliche Ablehnung besonders grausam. Denn die Vorurteile machen keinen Unterschied. Sie treffen alle, auch die Kleinsten. Aber was bedeutet die Diagnose damals konkret? Was genau ist der Unterschied zwischen HIV und AIDS? Und was hat ein Erkrankter, oder wie im Fall von Ariel, ein erkranktes Kind zu erwarten? Diagnoseinfo. Das Virus greift gezielt das Immunsystem an, vor allem die sogenannten T-Helferzellen, also jene weißen Blutzellen, die den Körper vor Infektionen schützen. Bekommt man die Virenbelastung nicht in den Griff, sinkt die Zahl dieser Abwehrzellen kontinuierlich. Der Körper wird anfällig für Infektionen, gegen die sich ein gesunder Mensch problemlos wehren kann. AIDS ist das Endstadium einer HIV-Infektion. Es ist kein einzelnes Krankheitsbild, sondern ein Syndrom, ein Bündel von Symptomen und Erkrankungen, das dann auftritt, wenn das Immunsystem weitgehend zusammengebrochen ist. Dazu gehören etwa bestimmte Formen von Lungenentzündungen, Pilzinfektionen, Krebserkrankungen wie das Kaposi-Sarkom, ein Hautkrebs oder schwerste Durchfälle, die nicht mehr aufhören, wie bei Ari. Werbung. Falls euch Geschichten der Medizin gefällt, schaut gern auch auf Amazon vorbei. Dort findet ihr mein Buch mit dem Titel »Das ist nicht mein Kind«. Und falls ihr es gelesen habt, eine Bewertung oder Rezension hilft mir sehr, weitererzählen zu können. Den Link findet ihr in den Shownotes. In den 80er Jahren gibt es noch keinen wirkungsvollen Therapieansatz, keine Hoffnung. Damals können Ärzte nur lindern, nicht heilen. Sie behandeln die Symptome, doch gegen das Virus selbst gibt es nichts. Keine antivirale Therapie, kein Medikament, das die Krankheit aufhält. Man verwaltet das Sterben. Das Virus aber bleibt und es zerstört weiter. Wer HIV-positiv ist, entwickelt in dieser Zeit früher oder später AIDS. Und wer AIDS hat, stirbt. Die Frage ist nur, wie schnell, wie schmerzhaft, wie isoliert. Zwei Filme, die das emotionale und gesellschaftliche Ausmaß der AIDS-Epidemie eindrücklich vermitteln, sind Philadelphia aus dem Jahr 1993 mit Tom Hanks und Dallas Buyers Club aus dem Jahr 2013 mit Matthew McConaughey. Philadelphia entstand nur wenige Jahre nach den dramatischen Ereignissen der 1980er und fängt die Atmosphäre jener Zeit auf eindrucksvolle Weise ein. Die Angst, das Stigma, das Schweigen, aber auch die stille Würde und tiefe Menschlichkeit eines Mannes, der gegen Ausgrenzung und für Gerechtigkeit kämpft. Besonders berührend ist die liebevolle Beziehung zwischen dem Protagonisten und seinem Partner, zu einer Zeit, in der schwule Paare im Mainstream-Kino praktisch unsichtbar waren. Dallas Buyers Club zeigt dieselbe Epoche aus heutiger Perspektive. Rauer, wütender, mit einer körperlich radikalen Darstellung von McConaughey, der sich für die Rolle dramatisch herunterhungerte. Der Film macht sichtbar, wie verzweifelt Menschen damals nach Medikamenten suchten und wie viel Mut es brauchte, sich gegen medizinische Bürokratie und gesellschaftliche Verachtung zu stellen. Beide Filme sind keine Dokumentationen, aber sie vermitteln auf authentische Weise, wie es war. Wenn ihr euch also selber ein Bild machen wollt, schaut euch einen oder beide Filme an. Sie sind Stand Sommer 2025 auf Amazon Prime abrufbar. Auch Aris Krankengeschichte ist geprägt von dem Dünkel und der Unwissenheit der damaligen Zeit. Die Fünfjährige muss ihren geliebten Kindergarten verlassen und kann nicht in die Vorschule eingeschult werden. Ihr kleiner Bruder wird gar nicht erst in den Kindergarten aufgenommen. Auch das Ferienlager lehnt sie kategorisch ab. Freunde wenden sich ab. Aris Spielkameraden verschwinden aus ihrem Leben. Sie wird nicht mehr zu Geburtstagsfeiern eingeladen. Selbst Kinderpsychiater wollen nicht mit Ari arbeiten, aus Angst, ihren Ruf zu schädigen. Und Elizabeth, HIV-positiv, aber symptomfrei, wird aus dem Yogakurs geschmissen. Ihr Immunologe gibt ihr 3, vielleicht 5, möglicherweise sogar 10 Jahre. Er könne eigentlich kaum etwas Konkretes sagen, weil es bislang an belastbarer Forschung fehle. Das erste halbwegs gegen HIV-Viren wirksame Medikament, Azithromycin, AZT, wird erst ein Jahr später im Jahr 1986 zugelassen. Die T-Zellen betragen bei Elizabeth 210 und bei Ari 4. Normal wären Werte um 1200 im Blut. Warum sind sie eigentlich so wichtig, diese T-Zellen? Wie gesagt, sie sind spezialisierte weiße Abwehrzellen. Sie zirkulieren im Blut, sammeln sich in Lymphknoten und in der Milz, ziehen durch den Körper wie Späher des Immunsystems. Ihren Namen verdanken sie dem Thymus, einem kleinen Organ hinter dem Brustbein, das im Kindesalter besonders aktiv ist und diese Zellen auf ihre Aufgaben vorbereitet. Von dort aus werden sie in den Körper entlassen und reagieren, wenn irgendwo Gefahr droht. Die Anzahl der T-Zellen ist also ein hochsensibler Indikator für das Fortschreiten der Erkrankung. Das Leben wird für die Familie zu einem fortwährenden Kampf um Teilhabe. Teilhabe am Kindergarten, am gemeinsamen Spielen mit anderen Kindern in der Sandkiste, an der Schule, letztendlich Teilhabe am Leben. Nur die engsten Freunde sind eingeweiht und Elizabeth und Paul denken tatsächlich daran, Jake ohne Angabe der Diagnose in einem Kindergarten anzumelden. Sie tun es aber nicht. Ari geht endlich in eine Vorschule, allerdings nicht in die von ihr geliebte Privatschule, sondern in eine staatliche Schule, in der ihre Krankheit nur anonymisiert mitgeteilt werden muss. Die Privatschule hat sie nach nur einem Tag wieder verlassen müssen. Bisher ist die Diagnose der berühmten Familie noch nicht an die Öffentlichkeit gedrungen. Aber die Angst vor einer Enthüllung hängt wie ein Damoklesschwert über den Eltern. Paul entwickelt vor lauter Stress Herzrhythmusstörungen. Elizabeth lebt im ständigen Spannungsfeld zwischen Geheimniskrämerei und Ausreden. Ari könne derzeitig nicht in die Privatschule gehen, weil eine Ganztagsschule momentan zu anstrengend sei. Das Ferienlager passe dieses Jahr nicht in ihren Zeitplan und so weiter. Gesundheitlich scheint sich Ari zu stabilisieren. Im Sommer 1987 verschlechtert sich ihr Zustand jedoch. Elizabeth erstarrt innerlich, wenn sie sieht, wie Ari sich vor Bauchkrämpfen windet, wie sie immer weniger wird und Elizabeth um jeden Löffel am Esstisch mit ihr kämpfen muss. Eines Tages sagt Elizabeth zu ihrer Tochter: »Ach, Ari, ich wünsche mir so, dass ich all deine Schmerzen in meinen Körper nehmen könnte. Ich wünsche mir so, dass ich sie vertreiben könnte.« Und darauf antwortet Ari langsam und ernst: »Aber das kannst du nicht, Mama. Die Schmerzen und die Schwäche nehmen so zu, dass Ari nicht mehr in die Vorschule gehen kann und stundenweise zu Hause unterrichtet wird. Schließlich wird sie mit einer Bauchspeicheldrüsenentzündung in ein Krankenhaus eingewiesen. Erst Wochen später wird sie entlassen. Aber sie kann keine Nahrung mehr zu sich nehmen und wird zu Hause jede Nacht über einen Tropf künstlich ernährt. Währenddessen hoffen die Glazers auf eine Zulassung von AZT für Kinder. Ihr erinnert euch, das erste gezielt gegen das Virus gerichtete Medikament. Doch als Ari das Mittel endlich bekommt, wirkt es nicht bei ihr. Sie baut weiter ab, kann nicht mehr gehen, bald spricht sie auch nicht mehr. Obendrauf setzt sich dann noch eine Lungenentzündung, sodass sie in das Universitätskrankenhaus von Los Angeles aufgenommen werden muss. Hier führen die Ärztinnen und Ärzte eine Kernspintomographie des Gehirns durch und teilen Elizabeth und Paul mit, dass ihr Gehirn durch die HIV-Infektion stark geschädigt sei. Es schrumpfe unwiderruflich, eine bekannte Komplikation bei AIDS. 4 Tage später sagt man den Eltern, ihre Tochter werde sterben, und die Mediziner fragen, ob sie auf die Intensivstation aufgenommen werden soll. Elizabeth und Paul ringen mit sich und treffen eine Entscheidung. Sie wollen Ari in Ruhe gehen lassen. Die aber ist dazu noch nicht bereit. Sie überlebt die Krise und wird tatsächlich einige Zeit später aus dem Krankenhaus entlassen. Allerdings in ein Zuhause, das an eine Intensivstation erinnert. Ein Krankenbett, die vielen medizinischen Utensilien, abwechselnde Pflegekräfte, immer wieder Elizabeth und Paul, die die künstliche Ernährung vorbereiten und durchführen. Tagsüber ziehen sie Ari an und setzen sie auf das Sofa, umgeben und abgestützt durch viele Kissen. Da schaut sie ihrem Papa zu, wie der Kinderbilder malt. Oder sie setzten sie in einen Buggy und fahren mit ihr spazieren. Das ist die Zeit, in der Elizabeth eine weitere Entscheidung trifft. Sie kann das Schicksal Aris nur noch bedingt beeinflussen. Aber sie will alles Menschenmögliche tun, um ihren Sohn zu schützen. Um dafür zu sorgen, dass er therapiert wird, bevor die Krankheit ausbricht. Sie will diese Krankheit, vor der die meisten Politiker und Verantwortlichen die Augen verschließen, in das Rampenlicht holen. Und sie will sich dabei auf die Auswirkungen für Kinder konzentrieren. Zunächst scheitert Elizabeth an den eingefahrenen Strukturen der Unwissenheit und der unendlichen Langsamkeit des politischen Establishments. Aber quasi nebenbei erfährt sie, dass AZT seit kurzem direkt in die Vene gegeben wird und deutlich bessere Effekte dadurch erzielt werden. Durch ihre neu geknüpften Verbindungen gelingt es ihr tatsächlich, an den Wirkstoff für die intravenöse Gabe des Medikaments zu kommen. Zunächst passiert 2 Wochen lang nichts. Aber in der 3. Woche betritt Elizabeth das Krankenzimmer und ihre Tochter sieht sie an und sagt laut und deutlich: "Guten Morgen, Mama. Ich hab dich lieb." In den nächsten Tagen und Wochen lernt Ari, ohne Hilfe zu sitzen. Sie fängt an zu malen, zu buchstabieren und schreibt eines Tages wieder ihren Namen. Das Kind, das vor einigen Monaten noch totgeweiht schien, lernt sogar wieder zu laufen. Währenddessen kämpft Elizabeth weiter darum, AIDS und seine ganzen Folgen in den höchsten Regierungskreisen publik zu machen. Und ihr gelingt etwas, mit dem niemand gerechnet hat. Sie bekommt einen Termin bei Präsident Ronald Reagan. Er hört ihr 1 Stunde zu, verspricht sich, der Sache anzunehmen und tut nichts. Ein wichtiger Bericht zu den notwendigen Maßnahmen im Zusammenhang mit AIDS verstaubt in irgendeiner Schublade des Oval Office. Es folgen weder Kampagnen zur Aufklärung über die Unbedenklichkeit alltäglicher sozialer Kontakte, noch Gelder für dringend benötigte Forschungsprojekte. Anfang Juli 1988, Ari ist knapp 7 Jahre alt, macht Elizabeth mit ihr und einer Freundin Aris einen Ausflug ans Meer. Dort ist ein Riesenrad aufgebaut. Ari und ihre Freundin steigen ein und haben allen Spaß der Welt. Dazu gehören auch Pommes und Kartoffelchips. Rückblickend ist es, als ob Ari ein letztes Mal lachend in die Welt blicken will. 2 Wochen später wird sie erneut in die Universitätsklinik eingeliefert. Das AZT muss abgesetzt werden. Ihre weißen Blutkörperchen sind gefährlich niedrig. 3 Wochen vergehen. Ari geht es immer schlechter. Elizabeth und Paul beschließen, sie nach Hause zu holen. Während sie in Aris Krankenhauszimmer die letzten Sachen für die Fahrt zusammenpacken, bekommt Ari plötzlich Luftnot und stirbt innerhalb weniger Minuten in den Armen ihrer Eltern. In den 80ern ist es noch nicht üblich, Verstorbene länger bei sich zu behalten. Aber Elizabeth kämpft auch dieses Mal und darf ihre Tochter auf den Schoß nehmen, ihr immer wieder ins Ohr flüstern: "Ich hab dich lieb, Ari." Ab diesem Moment scheint für Elizabeth die ganze Welt leer zu sein. Sie sagt in ihrem Buch: "Ich habe gelernt, mit dem klaffenden Loch in meinem Herzen zu leben. Aber wenn ich ins Bett gehe und die Augen schließe, sehe ich nur die sterbende Ari. Und wenn ich morgens aufwache, sehe ich als erstes Jake, der bald 4 Jahre alt wird." Elizabeth selbst fragt sich immer wieder, ob sie mehr für Ari hätte tun können. Was wäre gewesen, wenn ihre Tochter 6 Monate früher das AZT intravenös und nicht nur als Tablette erhalten hätte? Und nun ist Ari zwar tot, aber Jake lebt. Wie lange noch? Sie darf nicht in ihrer Trauer verharren. Bewegungsunfähig, handlungsunfähig. Sie muss für Jakes Leben und das so vieler anderer betroffener Kinder kämpfen. Die Uhr tickt lauter als je zuvor. Und so tut Elizabeth das, was immer wieder Eltern nach dem Verlust eines Kindes tun. Nach dem ersten Schock und der Verleugnung kanalisiert sie ihren Schmerz und ihre Fassungslosigkeit und gründet mit 2 Freundinnen eine Stiftung, die Pediatric AIDS Foundation. Sie soll spendenfinanziert die Forschung für an AIDS erkrankte Kinder fördern. Dabei nutzt Elizabeth ganz bewusst ihre Beziehungen in der Filmbranche und kann so unter anderem Steven Spielberg als Spender und Mitglied im Beratungsgremium der Stiftung gewinnen. Allerdings hält sie ihre und Jakes Infektion weiterhin unter dem Radar. Ein Spagat. Einerseits engagiert sie sich für Kinder mit AIDS, andererseits verschweigt sie ihr persönliches Schicksal. Offiziell ist Elizabeth nicht an der Stiftung beteiligt. Sie taucht in keiner Liste auf, hat kein Türschild und keinen Telefonanschluss. Sie bleibt im Verborgenen. Jedem Mediziner, jedem aus der Filmbranche und jedem Politiker ringt sie das Versprechen ab, über Jakes und ihre Infektion stillschweigen zu bewahren. Zu allem Überfluss gewinnt mit George Bush erneut ein Republikaner die Präsidentschaftswahl. Alles andere als förderlich beim Kampf gegen die Stigmatisierung und für die Förderung der AIDS-Forschung für Kinder. Dabei gibt es drängende Fragen zu klären. Warum zum Beispiel überträgt nur jede 3. infizierte Mutter das Virus auf ihr ungeborenes Kind? Würde eine AZT-Einnahme während der Schwangerschaft präventiv wirken? Welche Besonderheiten gelten für AIDS-Erkrankungen bei Kindern, deren Immunsystem sich ja noch entwickelt? Warum und wie kommt es zu den bei Kindern mit AIDS typischen Schädigungen des zentralen Nervensystems? Welche Begleitinfektionen sind bei ihnen zu erwarten und welche Medikamente sind für sie geeignet? Wie kann man die Entwicklung und Zulassung spezifischer HIV-Medikamente für Kinder beschleunigen? Aber Ende der 80er Jahre gibt es zu AIDS bei Kindern kaum Forschungsprojekte oder Standorte mit entsprechenden finanziellen Mitteln in den USA. Kinder haben keine Lobby. Sie sind auf engagierte Eltern angewiesen. Diese sind jedoch voll und ganz mit der Pflege ihrer todkranken Kinder beschäftigt. Und die Politiker glauben immer noch, AIDS sei vor allem eine Schwulenseuche. So reist Elizabeth ein ums andere Mal nach Washington, um sowohl Demokraten als auch Republikaner aufzuklären. Die meisten sind vollkommen ahnungslos. Zwischendurch organisiert sie Wohltätigkeitsveranstaltungen, auf denen sie selbst nicht in Erscheinung tritt, und rekrutiert hinter den Kulissen Experten für die Forschung. Inzwischen nimmt sie selbst AZT ein, 5-mal am Tag, um das Virus in Schach zu halten. Und dann geschieht das Unvermeidliche. Der National Enquirer, ein amerikanisches Sensationsblatt, droht mit der Enthüllung. Elizabeth und Paul haben 1 Woche Zeit, sich ihre Reaktion zu überlegen und treten, obwohl vor Angst wie erstarrt, die Flucht nach vorn an. Sie geben der seriöseren Los Angeles Times ein Interview und informieren vor der Veröffentlichung des Artikels alle Eltern aus Jakes Kindergarten. Sie gehen mit größter Sorge in das Treffen mit ihnen, erwarten Ablehnung und Wut. Aber es kommt anders. Die erste Wortmeldung zu Elizabeth und Pauls Erklärung ist die Frage eines Vaters, ob Jake am nächsten Tag zu ihnen nach Hause zum Spielen kommen könne. Eine Mutter offenbart, dass sie schon längst die Familiengeschichte der Glazers kennen würde. Elizabeth und Paul brechen vor Erleichterung in Tränen aus. Aber sie können noch nicht wissen, wie die Öffentlichkeit auf den Zeitungsartikel reagieren wird. Nur wenige Tage später ist es soweit. Die Schlagzeile lautet: Sie brechen ihr Schweigen. Starsky Star und seine Frau gemeinsam im schmerzlichen Kampf gegen AIDS in der Familie. Der öffentliche Aufschrei bleibt aus. Ganz im Gegenteil. Man begegnet ihnen mit Anteilnahme und Respekt. Jetzt, 1989, ist der allgemeine Wissensstand der Bevölkerung ein anderer als 3 Jahre zuvor. Langsam sickert es in das öffentliche Bewusstsein. Das HIV-Virus kann nicht durch alltägliche Kontakte übertragen werden. Elizabeth erhält sogar einen Anruf des ehemaligen Präsidenten Ronald Reagan. Der Präsident, der einige Jahre zuvor viel versprochen und nichts getan hat. Er spricht sein Mitgefühl aus und beteuert, Kinder-AIDS in seinen Reden zu erwähnen. Es bleibt jedoch bei symbolischen Gesten anstelle von Geldern und Programmen. Die allgemeine Welle der Empathie und Solidarität überrascht Elizabeth. Aber sie trägt maßgeblich dazu bei, dass sie endlich durchatmen und sich wieder frei bewegen und äußern kann. Das Versteckspiel hat ein Ende und das öffentliche Interesse kommt der Stiftung zugute. Während die Stiftung wächst und an Einfluss gewinnt, schleicht sich auf leisen Sohlen etwas anderes in ihr Leben. Elizabeth ist jetzt 42 und wird immer müder und kraftloser. Ihre Muskulatur schwindet und Tests ergeben, dass das lebensverlängernde AZT eine seiner toxischen Nebenwirkungen entfaltet. Es frisst quasi Elizabeths Muskulatur auf. Ihre Blutwerte sind so schlecht, dass sie in keiner Laborreferenz zu finden sind. Daher muss sie das Einzige, was die Krankheit AIDS am Ausbruch hindert, absetzen. Sie darf kein AZT mehr nehmen. Glücklicherweise wird sie aber einige Zeit später in eine Phase-2-Studie zu Dideoxynosiosin, kurz DDI, einem neuen antiviralen Medikament aufgenommen. Wie AZT behindert es die Virenvermehrung. Die Wirkung und Nebenwirkungen bei einer HIV-Infektion sind 1990 jedoch vollkommen unbekannt. Daher schreiben die Verantwortlichen erst einmal alles in den Waschzettel, was nur möglich sein könnte. Dieser Waschzettel liest sich dann auch wie ein medizinisches Gruselkabinett. Leberversagen, Bauchspeicheldrüsenentzündung, Nervenschädigungen, plötzlicher Tod. Alles möglich, nichts ausgeschlossen. Und dennoch, es ist ihre einzige Chance. Elizabeth nimmt das Risiko in Kauf. Denn wie so oft in ihrem Leben gilt auch jetzt, Stillstand ist keine Option. So reist sie weiter zwischen Los Angeles und Washington hin und her, spricht auf Konferenzen, in Talkshows, vor Kommissionen. Sie putzt Türklinken, lässt sich von keiner Enttäuschung entmutigen und sammelt unermüdlich Spenden. Der Fernsehsender CBS begleitet die Glaser monatelang für eine Dokumentation. Aber so groß ihr Einsatz, oft bleiben es Nischen, Fachgremien, engagierte Unterstützer. Doch 1992 bekommt sie plötzlich die größtmögliche Bühne. Der Demokratische Parteitag in New York lädt sie als Rednerin ein. Live im Fernsehen, Primetime. Millionen Menschen schauen zu. Es ist der Moment, in dem ihre unermüdliche Aufklärungsarbeit das politische Zentrum erreicht und nicht mehr zu überhören ist. 1992 steht Amerika politisch an einem Wendepunkt. Noch regiert George H.W. Bush, doch sein Umgang mit der AIDS-Krise gilt vielen als zu zögerlich, zu stumm. Die Hoffnung liegt auf dem demokratischen Kandidaten Bill Clinton. Er signalisiert Aufbruch, auch in Sachen AIDS-Politik. Inmitten dieser Stimmung betritt Elizabeth Glaser die Bühne des Democratic National Convention – Vor ihr sitzen Delegierte aus allen Bundesstaaten, vor den Bildschirmen das ganze Land. Sie ist schmal geworden, trägt ein schlichtes schwarzes Kostüm. Ihre Stimme ist ruhig, aber bestimmt. Und was sie sagt, geht unter die Haut. Die Kamera schwenkt über den Saal, als sie die ersten Sätze spricht und fortfährt. Meine Tochter hat die Reagan-Präsidentschaft nicht überlebt. Ich bin hier, weil mein Sohn und ich eventuell nicht 4 weitere Jahre überleben werden, unter einer Regierung, die sich angeblich kümmert, aber nichts tut. Ein Satz wie ein Faustschlag. Es folgen weitere. Ihre Rede ist klug aufgebaut, sachlich erschütternd und voller Wut auf Ignoranz, auf Schweigen, auf politisches Wegducken. Und sie erinnert sich öffentlich an ihre vergeblichen Versuche, im Weißen Haus Gehör zu finden. Ich fuhr nach Washington, um Präsident Reagan und Bush so viel zu sagen. Das erste Mal, als nichts passierte, dachte ich noch, sie haben mich einfach nicht gehört. Das zweite Mal, als nichts passierte, dachte ich, vielleicht war ich nicht laut genug. Aber nun realisiere ich, dass sie nicht zuhören wollten. Sie legt den Finger in die Wunde und zwingt die Delegierten mit jedem Satz, dieses Mal zuzuhören. Die Krankheit, die so lange mit Schweigen umgeben war, hat nun ein Gesicht und eine Stimme. Sie nennt es beim Namen. Amerika, wach auf! Es geht um Leben und Tod. Und sie fordert eine politische Kurskorrektur. Nicht in Parteisprache, sondern im Namen einer Generation, die zwischen Ignoranz und Krankheit aufgerieben wird. Ihre Rede wird als eine der eindrücklichsten dieses Parteitags in Erinnerung bleiben. Und mehr als 3 Jahrzehnte später, im Sommer 2025, könnte Elizabeth Glasers Rede nicht aktueller sein. Donald Trump versucht gerade wieder, die Krankenversicherung zu beschneiden. Er sollte sich ihre Rede anhören und ganz besonders diesen einen Satz. Wir brauchen Gesundheitsversorgung für alle. Der Saal ist still. Kein Zwischenruf. Nur zuhören. Und am Ende minutenlanger Applaus. Elizabeth Glaser stirbt 2 Jahre später, mit 47 Jahren, an den Folgen ihrer HIV-Infektion. Jake überlebt, hat das Vermächtnis seiner Mutter fortgeführt und arbeitet bis heute für die von ihr gegründete Stiftung, die inzwischen auch ihren Namen trägt. Paul Glaser wurde mit 55 Jahren noch einmal Vater einer Tochter und ist nun 82 Jahre alt. Von Zeit zu Zeit übernimmt er noch kleinere Rollen oder Regiearbeiten. Elizabeth Rede hat Geschichte geschrieben. Aber wie steht es heute, 3 Jahrzehnte später, um Kinder mit HIV? Gibt es noch Kinder-Aids? Müsste ein Kind wie Ari heute noch sterben? Heute sieht die Welt für Kinder mit HIV anders aus. Im Jahr 2023 kamen weltweit rund 130.000 Kinder mit HIV zur Welt. Das sind zwar immer noch zu viele, aber über 90% weniger als noch vor 20 Jahren. In Ländern mit guter medizinischer Versorgung liegt das Risiko einer Übertragung von der Mutter auf das Kind heute bei unter 1%. 2003, 10 Jahre nach Elizabeth Glasers Tod, waren es noch bis zu 30%, wenn keine Therapie erfolgte. Heute erhalten fast 90% der HIV-positiven Schwangeren weltweit antiretrovirale Medikamente, die das Virus unterdrücken und eine Übertragung auf das ungeborene Kind verhindern. Kinder, die infiziert sind, können mit Therapie ein normales Erwachsenenalter erreichen. In Ländern wie Deutschland, den USA oder Frankreich ist AIDS bei Kindern praktisch verschwunden. Und weltweit ist das Ziel greifbar, die Übertragung von HIV auf Neugeborene ganz zu eliminieren. Ari wäre heute wohl nicht infiziert worden. Und selbst wenn, sie hätte mit hoher Wahrscheinlichkeit überlebt. Das war Geschichten der Medizin, wo Vergangenheit, Forschung und menschliche Schicksale aufeinandertreffen. Ob weltbewegend oder ganz persönlich. Die nächste Geschichte wartet schon. Bis dahin, bleibt gesund. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und hinterlass mir gern eine Bewertung. So hilfst du, dass mehr Menschen diese Geschichten entdecken.